Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein in einem neuen Jahr. Und so Gott will, darf ich einmal im Monat bei euch predigen, was ich als Geschenk empfinde, als wirkliches Privileg. Wirklich. Danke euch dafür. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das, was ich euch gewünscht habe für ein neues Jahr. Ich wünsche euch ein Miteinander, das die Wesenszüge Jesu spiegelt. Dass ihr eine Gemeinde seid, die Vergebung lebt, Wertschätzung und Respekt verschenkt. Eine Gemeinde, die allein durch ihre Existenz unübersehbar auf Jesus hinweist. Eine Gemeinde, die gnädig ist, weil sie den kennt, der gnädig war und gnädig ist. Ich glaube, wo das geschieht, da entwickelt sich so ein Stück Himmel auf Erden. Da offenbart Gott sich in seiner Herrlichkeit schon hier unter uns. Es gibt einen Mann im Alten Testament mit sehr viel Verantwortung, mit großen Herausforderungen, der sich von Gott etwas wünschen durfte. Mose, so heißt dieser Mann. Und der sagt in 2. Mose 33, Vers 18, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist auch so meine Bitte für diesen Gottesdienst, für ein neues Jahr und überhaupt in unser aller Leben und im Leben unserer Gemeinden. Und darum geht es ja, dass wir den Blick so ein bisschen von uns weglenken auf den hin, der unser Gott und Vater ist und der uns über alles liebt. Ein Blick aber auch auf den Gott, der ganz andere ist, für uns nicht verfügbar. Ein Gott, vor dem die Erde zittert. Ein Gott, der heilig ist, wie wir das gerade gesungen haben. Die Begegnung mit dem heiligen Gott lässt Jesaja, einen der größten Propheten des Alten Testaments, aufstöhnen. Jesaja 6, Vers 5. Weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Die Herrlichkeit Gottes, der ewige, heilige Gott. Wisst ihr, wir sprechen nicht von dem coolen Typen im Himmel, nicht von einem Kumpel nebenan. Wir sprechen von Gott. Und ich kann nur beten, dass das im Hören und im Reden angemessen geschieht. Zugegeben, diese Predigtreihe trägt einen etwas ungewöhnlichen und provozierenden Titel. Es gibt einen Gott und du bist es nicht. Also das sind 6 Predigten über die Größe und Herrlichkeit Gottes. 6 Predigten über seine Unverfügbarkeit und Allmacht, 6 Predigten über seine Gnade und Treue, 6 Predigten über seine überwältigende Liebe. Und ich fange heute an mit der Feststellung, die wir gerade schon gesungen haben: Er ist der Einzige. Und ich bete, weil ich mir so sehr wünsche, dass Gott unsere Bedürftigkeit sieht und uns in seiner Herrlichkeit überrascht. Beten wir. Allmächtiger und ewiger Gott, danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass du die Mitte bist. Und danke, dass du dich geoffenbart hast, geredet hast und immer wieder redest. Und dass schon jetzt so ein Stück deiner Herrlichkeit offenbar wird unter uns. Lass es auch jetzt so sein. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Er ist der Einzige. Das macht sich ja als Überschrift über eine Predigt gut, weil wir alle wissen, was gemeint ist. Aber mal ehrlich, so auf uns bezogen, widerspricht es völlig dem, was uns Menschen ausmacht. Da sind wir doch allzu oft die Einzigen. Alles muss sich um uns drehen und wehe, es dreht sich nicht um uns. Wir nehmen uns sehr wichtig, das liegt in unseren Genen, also mal ganz unabhängig davon, ob wir wirklich wichtig sind. Ich musste an eine kleine Geschichte denken, vielleicht kennen einige sie von euch, weil sie unser Problem mit Humor deutlich macht. In einem kleinen Sportflugzeug saßen 4 Personen. Der Pilot, 2 junge Männer und ein alter Mann. Während des Fluges begann plötzlich der Motor zu stottern und setzte dann ganz aus. Der Pilot wandte sich kreidebleich an seine Passagiere und sagte: Wir werden abstürzen, wir müssen hier raus. Ich habe aber leider nur 3 Fallschirme dabei. Also ich nehme auf jeden Fall einen, denn ich habe Frau und Kinder zu versorgen, sprach's und sprang raus. Daraufhin sagte einer der jungen Leute: Ich bin einer der klügsten Menschen auf dieser Welt. Ich habe ein IQ von über 165 und ganz sicher werde ich einmal ein ganz berühmter Wissenschaftler. Die Welt braucht mich. Er nahm den 2. Fallschirm und sprang raus. Da sagte der alte Mann zu dem noch verbleibenden jungen Mann: Nimm du den 3. Fallschirm, ich bin Christ. Ich habe mein Leben genossen und ich weiß, wo ich hingehe. Nimm du den 3. Fallschirm. Daraufhin antwortete der junge Mann lächelnd: Machen Sie sich keine Sorgen, das ist gar nicht notwendig. Es sind noch 2 Fallschirme da. Der klügste Junge der Welt ist mit meinem Rucksack rausgesprungen. Wir sind sehr wichtig. Alles dreht sich um uns. Das denken wir so, und so rein zeitgeschichtlich waren wir auch lange, lange Zeit mit dieser Ansicht glücklich. Zumindest bis zum Jahr 1543. Bis dahin sprach man vom sogenannten geozentrischen Weltbild. Hier seht ihr eine zeitgenössische Grafik. Damit verbunden war die feste Überzeugung, die Erde ist der absolute Mittelpunkt des Universums und in vollkommenen Bahnen kreisen Sonne, Mond und Sterne um die bewegungslose Erde. Also alles dreht sich um uns, um sie, die Erde. Die katholische Kirche erklärte diese Sicht für richtig und einzig rechtgläubig. Wie gesagt, bis zum Jahr 1543. Und dann kam er, Nikolaus Kopernikus, Astronom und Arzt, Domherr aus Ermland in Preußen. In seiner freien Zeit hat er sich mit Astronomie, Mathematik und Kartografie beschäftigt, und der Mann hat's verbockt. Dafür haben sie ihn dann verhaftet und aus der Kirche ausgeschlossen. Martin Luther nannte ihn einen Spinner und hatte da wohl nicht gerade einen seiner hellsten Momente. Was hat dieser Mann entdeckt? Er hat erst einmal lästige Fragen gestellt. Warum tauchen manche Sterne an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten auf? Wieso haben wir eigentlich unterschiedliche Jahreszeiten? Und für die, die zudem auch noch glauben, die Erde sei eine Scheibe, fragte er boshaft: Wie lange müssen denn die Schiffe segeln, bis sie runterfallen? Das waren unangenehme Fragen, die Leute lächerlich fanden und die die Kirche als Spinnerei abtat. Aber Kopernikus war hartnäckig. Er zeigte auf die Sonne und sagte: Sie ist der Mittelpunkt, nicht wir. Und das wollten sie damals nicht hören. Das ging den Leuten damals gewaltig gegen den Strich. Die Erde nicht mehr der Mittelpunkt, wir nicht mehr der Mittelpunkt. Alles dreht sich doch um uns, oder? Aber dann kommt dieser preußische Besserwisser, zeigt auf die Sonne und sagt: Das ist der Mittelpunkt, alles dreht sich um sie. Warum erzähle ich euch das? Nun, was Kopernikus damals für seine Zeitgenossen getan hat, das hat Gott für uns Menschen getan. Gott stößt uns an, zeigt auf seinen Sohn und sagt: Leute, seht, das ist der Mittelpunkt. Er ist die Sonne. Er ist das Licht der Welt. Er ist der Einzige. Um ihn dreht sich alles. Und Johannes schreibt: und wir sahen seine Herrlichkeit. Lesen wir ein paar Verse aus dem Neuen Testament. Mit diesen Versen ändert sich unsere Blickrichtung. Wir schauen von uns weg und schauen den an, der im Mittelpunkt steht. Epheser 1, 19 bis 22. Ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Damit hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Alles ist ihm unterstellt. Er, der über alles herrscht, ist auch das Haupt seiner Gemeinde. Wie sieht der Schöpfer das Universum? Wenn Gott seine Schöpfung betrachtet, wenn er die Tiefen des Alls anschaut, was ist ihm das Wichtigste? Wer ist die Mitte? Wer ist der Einzige? Wenn es so einen Scheinwerfer gäbe im Universum, der die Hauptperson anstrahlt, dann fällt der Scheinwerfer nicht auf dich und auf mich, auf keinen der Kleinen und Großen in dieser Welt, so sehr uns Gott auch liebt. Der Scheinwerfer richtet sich einzig und allein auf ihn, auf Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und wenn man die Briefe des Paulus liest, dann kommt man immer wieder an Stellen, wo man den Eindruck hat, er überschlägt sich fast. Er ringt um Worte, um Jesus angemessen zu beschreiben. Zum Beispiel in Kolosser 1, 15 bis 16. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also Jesus Christus ist die Mitte. Alles dreht sich nur um ihn, nicht um uns. Aber das hören wir nicht so gerne. Ich glaube, gerade an dieser Stelle haben viele, die so mit Glauben in Berührung kommen, auch ihre Probleme. Wir wollen mal ein bisschen drüber nachdenken, was das bedeutet. Wir leben auf einem recht kleinen Planeten und haben keine Möglichkeit, ihn aus eigener Kraft nachhaltig zu verlassen. Die Weiten des Universums werden wohl, irdisch gesprochen, auf ewig für uns verschlossen bleiben. Und dass der Gott, der das geschaffen hat, uns liebt, sorry, das kann ich nicht angemessen beschreiben. Seine Größe, seine Allmacht, seine Herrlichkeit lässt mich verstummen. Da kann ich wirklich nur anbeten und ich bin dankbar für unsere Lobpreisteams, dass sie uns helfen. Mir tut es sehr gut, wenn ich das in Liedern ausdrücken kann, was ich da empfinde. Ich glaube, hin und wieder brauchen wir jemanden, der unser Weltbild wieder zurechtrückt und der uns liebevoll, aber ganz deutlich sagt, es gibt einen Gott und du bist es nicht. Der amerikanische Theologe John Piper schreibt, Gott ist nicht da, um viel Wirbel um uns zu machen. Wir sind da, um viel Wirbel um Gott zu machen. Das haben frühere Generationen manchmal besser begriffen als wir heute und haben es in Bekenntnisse gefasst. So die Väter der Reformation in England, die 1647 das Westminster-Bekenntnis verfassten. Da steht unter anderem dieser Satz drin. Die Bestimmung des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und sich in Ewigkeit an ihm zu freuen. Ich liebe diesen Satz. Das ist unsere Bestimmung, das ist unser größtes Glück. Aber das fällt uns so elend schwer. Das widerspricht so unserer Überzeugung. Wir sind wie die Menschen im Mittelalter, die einfach nicht einsehen wollen, dass diese Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Das fängt doch schon in unserer Kindheit an. Ich bin Vater von 5 Kindern und Opa von 14 Enkelkindern. Ich weiß, wovon ich rede. Schaut euch die ganz Kleinen an, die süßen Kleinen. Da steckt doch einfach was drin. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ehepaar hat 3 Kinder, Papa kommt von der Arbeit, hat am Kiosk aber nur noch 2 Portionen Eis kaufen können. 3 Kinder, 2 Hörnchen, Langnese, Cornetto. Kein Problem, sagst du? Dann hast du keine Kinder. An alle Erziehenden, habt ihr schon mal gehört, dass eins der Kinder sagt, das macht nichts, ich verzichte freiwillig. Tatsache ist, Vater wird sich hüten, 2 Portionen mitzubringen. Lieber isst er sie im Auto selber auf. Und er wird auch nicht 3 unterschiedliche Sorten mitbringen, weil sonst schon beim Auspacken losgeht. Und ihr Lieben, so geht's doch ein Leben lang weiter. Ich heirate nur jemanden, der mich glücklich macht. Ich arbeite nur mit Leuten zusammen, die mich respektieren. Mistwetter. Ich will das Wetter, das mir gefällt. Ich will freie Straßen. Müssen die Idioten alle fahren, wenn ich unterwegs bin? Ich will eine Regierung, unter der es mir immer besser geht. Und so weiter und so weiter. Und das Fernsehen, die sozialen Medien, die gesellschaftlichen Kräfte, sie alle transportieren unentwegt die Botschaft, die Welt ist dazu da, dass du deinen Spaß hast. Du hast es verdient. Und wer dabei auf der Strecke bleibt, kann ja immer noch bei Frauentausch, bei Bauer sucht Frau oder im Dschungelcamp mitmachen. Hauptsache, du hast Spaß, auch wenn du dich dabei zu Tode amüsierst. Und während die Reichen immer reicher werden und die Börse nie gekannte Höhen erreicht, die Tyrannen die Welt unter sich aufteilen, in unserem Land wieder braune Parolen ertönen und alle nur eine Sorge haben, ja nicht zu kurz zu kommen, wird eins überdeutlich. Alles dreht sich um uns. Fällt uns eigentlich auf, welches Chaos diese Überzeugung anrichtet? In dieser Welt, aber auch hier und da in der Gemeinde. Nur mal so nebenbei. Die Gemeinde ist nicht dazu da, dich glücklich zu machen. Die Gemeinde hat einen ganz anderen Mittelpunkt. Jesus Christus. Und der hat gesagt, wer unter euch der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Das sehen die meisten Menschen aber anders. Und sie sagen, wir sind die Einzigen. Wir allein sind wichtig. Aber wohin führt das? Stellt euch mal ein Sinfonieorchester vor, in dem die einzelnen Musiker nach dieser Philosophie leben. Beim nächsten Konzert versucht jedes Instrument, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Wahrscheinlich wird der Schlagzeuger gewinnen oder der Trompeter, aber es wäre in jedem Fall schrecklich. Eine einzige Kakophonie, wie das Einstimmen vor Beginn, nur viel lauter und viel schräger. Was macht den Wert eines guten Orchesters aus? Die Harmonie. Alle achten auf die Noten und einer sagt, wo es lang geht. Und dann wird es richtig gut. Und genau hier liegt unser Problem. So leben wir in der Regel nicht. Wir wollen die Mitte sein. Alles muss sich um uns drehen. Es gibt einen Gott, aber der bin wohl ich. Da treten die Großen dieser Welt auf, als wären sie allmächtig und alles zittert vor ihren Launen. Da tönen die Kleinen und wehe, es läuft nicht so, wie sie sich das vorstellen und erwarten. Und mich wundert nicht, dass es in unserem Land so stressig zugeht, dass es überall so laut ist, dass wir ständig aneinander geraten und streiten, drängeln und die besten Plätze beanspruchen. dass die CEOs der globalen Unternehmen nie genug bekommen, Aktiengewinne alles sind, dass die Prominenten auf Sylt bei Kaviarpartys sich filmen lassen und ohne Skrupel ihren Reichtum und ihre Verschwendungssucht zur Schau stellen, dass so viele keine Arbeit mehr finden, weil es nur noch um Gewinnmaximierung geht und Fürsorge zum Fremdwort wird. Wieder andere lassen sich auf Kosten des Sozialamtes gut gehen und wollen gar nicht mehr arbeiten. So oder so, je wichtiger wir uns nehmen, desto unheilvoller entwickelt sich die Geschichte und wird empfänglich für alternative Fakten. Was ist los mit unserem Land? Was geschieht mit der westlichen Welt, mit dem Abendland? Also ich denke, wir haben die Mitte verloren. Die Menschen haben ihren Durst nach Leben mit so viel minderwertigem Wasser versucht zu stillen, dass sie das lebendige Wasser ausschlagen. Sie sehen ihn nicht mehr, die Quelle des Lebens, den guten Hirten, den Anker in der Zeit. Könnt ihr euch vorstellen, was passieren würde, wenn jeder von uns den Platz einnimmt, den Gott für ihn zugedacht hat? Wenn jeder den Platz des anderen respektiert und vor allem Jesus ins Zentrum rückt? Wenn wir die Musik spielen, die wir spielen sollen, und einer den Ton und Takt angibt, Jesus. Wenn sein Lied unser Lied wird und wir nicht mehr unsere eigenen Lieder singen müssen. In der Losung vom letzten Montag stand der Vers aus 2. Chronik 18, Vers 4. Frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Was würde geschehen, ihr Lieben, wenn wir weniger sagen, das will ich, und stattdessen mehr fragen, was willst du, Herr? Und ich muss dich das fragen, jetzt nicht zum Fenster raus, sondern hier in dieser Gemeinde: Wer ist in deinem Leben Mittelpunkt? Kannst du mit gutem Gewissen sagen, das ist Jesus, er ist mein Herr, er ist der Einzige? Wenn das stimmt, stellt euch bloß mal vor, was dann alles passieren kann. Und eines Tages wird es passieren. Eines Tages wird es die ganze Welt betreffen. Jesaja wurde das offenbart und er schreibt im Auftrag des Allmächtigen, Jesaja 2, Vers 4, und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ich will euch einen Mann vorstellen, der in seinem Leben immer wieder gefragt hat, Herr, was willst du? Und der sich hat was kosten lassen, den Willen Jesu zu tun. Der Mann hieß William Wilberforce. 1784 entschied er sich bewusst für ein Leben, in dem fortan Jesus die Mitte war. 20 Jahre lang setzte er sich im britischen Unterhaus für die Abschaffung der Sklaverei ein. Und am 8. Januar 1808 war es endlich soweit. Der Handel mit Sklaven wurde in England verboten. Und Historiker sind sich einig: England ist eine Revolution mit all ihrem Schrecken, wie sie Frankreich erlebt hat, erspart geblieben, weil es vorher in dem Land zu einer geistlichen Erweckung kam. Und zwar zu einer landesweiten. Davon zehrt England bis heute. Das geschieht, wenn wir zulassen, dass Gott unseren Blick verändert. Nicht wir sind der Mittelpunkt. Nicht diese Erde steht im Zentrum des Universums. Er ist der Einzige, Gott von Ewigkeit. Das hat Konsequenzen. Ein paar Stichworte zu den Konsequenzen. Ein erster Punkt. Was bedeutet diese Sicht, wenn es um meinen Körper geht? Das Denken einer Generation, die Gott ausblendet, sagt, mein Körper gehört mir und ich mache das, was mir Spaß macht. So haben wir in unserem Land auf der einen Seite eine Körperkultur, die fast einer Religion gleicht, Und auf der anderen Seite eine Spaßgesellschaft, wo schon 14-Jährige keine Party mehr ohne Alkohol feiern können und frühzeitig ihre Gesundheit ruinieren. Eine Gesellschaft, in der junge Frauen rufen, mein Bauch gehört mir. Und so jährlich 200.000 Menschen gar nicht die Chance bekommen, das Licht der Welt zu erblicken. Eine Gesellschaft, die das Alter nicht akzeptieren will und mit Silikon und Plastik einen längst verlorenen Krieg führt. Eine Zeit, die Gottes Plan für Mann und Frau in einer Bilderflut sexueller Verrohung pervertiert. Das christozentrische Denken sagt, mein Körper gehört Gott. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Mein Bauch und das darin währende Leben gehört Gott. Die Ehe ist heilig, eheliche Treue unverzichtbar. Konsequenzen, ein zweiter Punkt. Wenn es um die Einschätzung von Leid und Not in meinem Leben geht, das ich-bezogene Denken sagt, Leid, das ist doch ein Beweis dafür, dass Gott gar nicht existiert. Ein Mensch aber, der mit Gott unterwegs ist, der mit Jesus lebt, erkennt, mein Schmerz hat in Gottes Plan einen Sinn. Ich weiß, dass schlussendlich alle Dinge in meinem Leben mir zum Guten dienen. Und ich weiß, dass es mehr gibt als die paar Jahre hier auf dieser Erde. Lebenszeit ist Vorbereitungszeit. Und ich will um alles in der Welt dabei sein, wenn der große Tag anbricht. Konsequenzen, noch ein drittes, wenn es um meine Begabungen und Fähigkeiten geht. Wenn ich die Mitte des Universums bin, dann geht es immer nur um mich. Meine ganze Kraft und Begabung dient dann dem einen Zweck, ich will es richtig gut haben. Ich habe mir das verdient. Wenn Jesus die Mitte in meinem Leben ist, entdecke ich den Nächsten. Gott hat uns berufen, einander zu dienen und ihm zu dienen. Also, ist Jesus die Mitte deines Lebens? Wisst ihr, das macht sich nicht an schönen Worten und Gefühlen fest, das macht sich an unserem Leben fest. Und dann fragen wir natürlich bei allem, was wir auch so an Versäumnissen feststellen, an Zu-Kurz-Kommen feststellen, an Defiziten feststellen, wie kann das geschehen, Herr? Ich will ja raus aus dieser ich-bezogenen Sicht. Ich will ja, dass du die Mitte meines Lebens bist. Wie kann das geschehen? Wie kommen wir weg von unserem ganz persönlichen, falschen, geozentrischen Weltbild zu einer kopernikanischen Ortsveränderung? Dass der Scheinwerfer Jesus anstrahlt und nicht mehr mich. Dass wir uns nach seiner Herrlichkeit sehnen und nicht nach unserer blassen Selbstdarstellung. Was können wir tun? Noch ein Seminar besuchen, noch einen Kongress abhalten, noch ein gutes Buch lesen? Eigentlich ist es viel einfacher. Ich lese euch mal vor, was Paulus an die Korinther schreibt. 1. Korinther 3, Vers 18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Habt ihr das? Wir haben nicht die Kraft, heiliger zu werden. Wir versprechen Gott heute unser Leben und morgen sind wir zu müde, um rechtzeitig aufzustehen. So nach dem Motto, eigentlich wollte ich die Welt retten, aber es regnet ja. Wir schaffen das nicht. Viel zu lange und viel zu sehr hat sich alles um uns gedreht. Und dann haben wir es fast in den Genen. Das ist einfach so. Aber dann kommt der Moment, wo wir Gott unser Leben ausliefern. Und da passiert etwas. Die Bibel spricht von einer neuen Geburt. Was schreibt Paulus? Der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden. Hier passiert doch was mit uns. Wir haben den Heiligen Geist. wenn wir Christus als unseren Herrn angenommen haben. Und der sorgt dafür, dass wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Und ihr Lieben, hier und da, immer mehr sieht man das. Und es ist so schön, Menschen zu begegnen, die die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, auf ihre ganz individuelle Art und Weise. Wir dürfen die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Fantastisch. Bemühen wir noch einmal ein altes Bild, vielleicht über das, was diese Predigt ausmacht, dass es uns hilft, weiter darüber nachzudenken. Da war ein Leuchtturmwärter. Von der gewissenhaften Erfüllung seiner Aufgabe hing das Leben vieler Menschen ab. Und der Mann sagte immer wieder zu seiner Frau: Schatz, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Eines Tages wurde er sehr krank. Bevor er ins Krankenhaus kam, schärfte er seiner Frau nochmal wieder ein: Schatz, halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Als die Ehefrau ihren Mann im Krankenhaus besuchen wollte, war er bereits gestorben. Und so konnte sie nur die Schwester fragen: Hat er irgendeine Nachricht für mich hinterlassen? Ja, sagte die Schwester. Er hat als letztes gesagt: Halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. Wisst ihr, das ist es. Halt die Scheiben sauber und lass das Licht leuchten. So spiegelst du die Herrlichkeit Gottes wider. Es dreht sich alles nur um ihn, nicht um uns. Und das ist so gut, denn er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung alles Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist der Einzige. Er ist Gott. Gott sei Dank. Beten wir. Und danke, Herr, dass das Wirklichkeit ist, dass deine Herrlichkeit unter uns ist, in dieser Gemeinde, und dass wir deine Herrlichkeit widerspiegeln, da wo wir mit dir unterwegs sind, mehr und mehr. Und da hilf uns, die Scheiben sauber zu halten, mit dir glaubwürdig und nachhaltig unterwegs zu sein. Lass es sein, dass unser Licht leuchtet, weil du unser Licht bist. Und bitte, bitte, lass es so sein, dass alle Ehre dir gebührt, nicht uns. Dass wir dich ehren in unserer Mitte. Danke, du bist hier und wir beten dich an. Amen.